SWR 2 Tandem.
Es ist eine einzigartige Geschichte. Andre Shepard, Soldat der US Army und in Deutschland stationiert, desertierte 2007, kurz vor seinem zweiten Einsatz im Irakkrieg, und tauchte in Bayern unter. 2008 beantragte Shepard als erster US-Amerikaner Asyl in Deutschland, ein Fall, der bis heute nicht entschieden ist. Ina Kraus erzählt die Geschichte des einfachen US-Soldaten, der eine Gewissensentscheidung traf und so zum Staatsfeind der USA wurde. Sie hat Andre Shepard viele Male in seinem neuen Zuhause in Bayern besucht und ihn auch zum Europäischen Gerichtshof in Luxemburg begleitet.
Rechtssache C-472-13, Andre Lawrence Shepard gegen Bundesrepublik Deutschland. Es sind einige Besucher extra aus Deutschland angereist. Sie haben mit Shepard viele Jahre für diesen Tag gekämpft, dass sein Fall vor dem höchsten europäischen Gericht landet. Ein Präzedenzfall. Erstmals kämpft ein US-Amerikaner in Europa um politisches Asyl.
How are you today?
Boah.
Oder wie geht's?
Ich weiß es wirklich nicht, muss ich ehrlich sagen, weil ich weiß nicht, in welche Richtung es laufen will. Und auch das ist das erste Mal, ich habe so einen Prozess gesehen. So, es ist wirklich gespannt. Es ist definitiv ein Milestone. Und es ist eine gute Bestätigung, wie wichtig dieses Prozess ist.
Vor der Richterbank nehmen die Repräsentanten der Europäischen Kommission und der an dem Verfahren beteiligten Mitgliedstaaten in ihren schwarzen Roben Platz. Andre Shepard wird in den Zuschauerraum verwiesen. Nur sein Anwalt darf reden. Die anwesenden Pressefotografen haben dennoch nur Shepard im Visier. Der Fall erregt nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA Aufsehen. Punkt 9.30 Uhr erscheinen die Richter und die Generalanwältin.
Monsieur le greffier, pouvez-vous faire l'appel de l'affaire de ce matin?
Rechtssache C-472-13, Shepard.
Merci. Je donne d'abord la parole pour Monsieur Shepard à Monsieur Marx, s'il vous plaît.
Anwalt Reinhard Marx tupft sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Auch für ihn ist die Rechtssache C-472-13 kein Alltag. Der EuGH wird heute kein Urteil fällen. Es werden europarechtliche Grundsatzfragen diskutiert. Im Kern geht es um die Frage, in welchen Fällen Kriegsdienstverweigerer und Deserteure Schutz in Europa erhalten. Das Pikante an diesem Fall, er berührt indirekt auch die Frage, ob die US-Armee im Irak Kriegsverbrechen begangen hat. Über 2 Stunden wird verhandelt, ungewöhnlich lange. Reinhard Marx ist ein renommierter Asylanwalt. Er hat bereits einige Verfahren vor den EuGH gebracht. Jetzt legt er seine schwarze Anwaltsrobe ab und findet, es ist gut gelaufen.
Ich habe schon andere Verhandlungen mitgemacht, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass die Richter schon sehr weit vorbereitet waren. Aber hier war die Generalanwältin sehr gut vorbereitet, hatte sich schon sehr gut eingearbeitet in die Problematik. Und sagte ich auch, das sei ein sehr schwieriger und komplexer Fall. Und ich fand die Fragen von ihr sehr hilfreich. Das hat mich sehr beeindruckt.
Erst in einigen Monaten wird die Generalanwältin ihre Meinung in dieser Sache verkünden und damit eine Art Empfehlung für das Urteil aussprechen. Der 37-jährige Shepard braucht also Geduld. Wieder einmal. Schon 7 Jahre kämpft der Amerikaner um Asyl in Deutschland.
Es waren ein paar Momente, wo ich habe gedacht, dass ich muss ehrlich aufstehen und etwas zu sagen, weil es waren ein paar Statements, that were made, that were mehr oder weniger nicht wahr, muss ich ehrlich sagen. Was hat mir wirklich gestört, war, dass die USA eine Nulltoleranz für Kriegsverbrecher und das nervt mich wirklich, weil wenn das die Fall war, dann
wenn es um die politischen Verhältnisse in den USA geht, redet sich Andre Shepard leicht in Rage. Sein ganz persönliches Verhältnis zu seiner Heimat ist der wunde Punkt dieser Geschichte. Es ist die Geschichte eines US-Soldaten, der vor 11 Jahren in einen Krieg zog, den er gerecht fand, bis er anfing, unbequeme Fragen zu stellen und er schließlich desertierte. Seitdem ist in seinem Leben nichts mehr, wie es war. Shepard lebt heute in Rottau, einem kleinen Dorf im Voralpenland. Hier heißen die Straßen Kreuzstraße, Holzweg oder schlicht Am Bach. Er arbeitet als Fachinformatiker und pendelt wegen der Arbeit jede Woche zwischen Köln und Rottau. Nachdem er desertiert ist, ist das Chiemgau zur zweiten Heimat geworden. Er hat eine kleine Wohnung in einem alten Bauernhof gemietet. Der 37-Jährige sitzt auf dem Sofa und schließt während des Interviews oft die Augen. Er muss sich konzentrieren, wenn er Deutsch spricht.
Wie diese ganze Geschichte hat so groß entwickelt, das ist unfassbar. Weil ich habe nie gedacht, wenn ich 18 bin in der Highschool, mein Leben wird so einen Weg gehen. Und es ist wirklich ein komisches Gefühl. Das kann ich nicht erklären, ganz ehrlich.
Mit 18 in der Highschool hatte Shepard andere Träume. Er wollte als erstes Kind einer Arbeiterfamilie studieren und schrieb sich an der Uni für das Fach Informatik ein. Die Studiengebühren in Höhe von $20.000 musste er sich selbst verdienen. Dann platzte zur Jahrtausendwende die Dotcom-Blase. Tausende Jobs in der Computerindustrie gingen verloren. Der Arbeitersohn musste mit Anfang 20 zuerst die Wohnung, dann das Studium aufgeben. 3 Jahre lebte er im Auto. Wenn es um diese Zeit geht, wechselt Shepard lieber ins Englische.
Well, in 2003, things didn't go so well for me in America. I couldn't find any type of work that paid enough money where I could finance my own apartment.
2003 liefen die Dinge nicht so gut für mich. Ich konnte damals einfach keinen Job finden, bei dem ich genug verdient hätte, um mir die Miete für ein Apartment leisten zu können. Glücklicherweise hatte ich ein billiges Auto gefunden, mit dem ich zur Arbeit fahren und in dem ich auch übernachten konnte. Ich war ziemlich verzweifelt, denn die Lage wurde immer schlimmer. Die Winter an der Nordküste in Cleveland können sehr lang sein. Vor allem konnte die alte Klapperkiste jederzeit auseinanderfallen. Also musste ich eine Lösung finden. Und in diesem Sommer, im Juni, Juli, sprachen mich Anwerber des US-Militärs an. Es würden Leute gebraucht im Krieg gegen den Terror, um Amerika zu schützen.
Shepard brauchte nicht nur ein Dach über dem Kopf und eine Krankenversicherung. Er wollte vor allem eine gute Ausbildung und eine Zukunft jenseits von Armut und Obdachlosigkeit. Er unterschrieb.
It was obvious that of course when you would put your name on the dotted line that you would have to.
Natürlich war klar, wenn du unterschreibst, wirst du kämpfen müssen, entweder im Irak oder in Afghanistan, weil die USA dort Krieg führten. Das war für mich keine Frage. Es ist dein Job als Soldat, dein Land oder deine Familie zu verteidigen. Das ist für mich überhaupt kein Thema. Hauptsächlich trat ich natürlich in die Armee ein, um meine wirtschaftliche Situation zu verbessern. Aber ich zweifelte damals auch nicht an dem, was die Regierung uns erzählte, weil ich damals, 2003, nicht die Informationen hatte, die ich heute habe.
I still believed in them because at that time I didn't have the information that I have now, back in 2003.
Shepard wurde als Mechaniker für Apache-Hubschrauber ausgebildet und 2004 in den Irak geschickt.
Wir waren alle darauf gepolt, nur die Terroristen stoppen zu müssen und die Welt wieder normaler, sicherer zu machen. So wie die Welt war, in der wir aufwuchsen. Aber wir realisierten nicht, wie kompliziert die Welt geworden war und warum das so war. Zu der Zeit war das einfach kein Thema.
Der junge Soldat war fest davon überzeugt, dass die Iraker die US-Armee als Befreier sehen und entsprechend behandeln würden. Doch im Irak begegnete dem Mitte-20-Jährigen vor allem Feindseligkeit.
Es gab Zeiten, da fragten uns die Iraker, warum zerstört ihr unsere Dörfer? Warum missbraucht ihr unsere Frauen, schändet unsere Toten? Ich war geschockt, denn als Mechaniker war ich nicht oft außerhalb des Zauns und wusste nicht, was unsere Infanterie macht. Ich konnte das nicht glauben, denn, Entschuldigung, wir sind das Militär der Vereinigten Staaten. So etwas passiert bei uns nicht, ganz einfach, weil wir so nicht sind.
Shepard begann, erstmals Fragen zu stellen. Er war dafür zuständig, Kampfhubschrauber vor dem Einsatz zu warten. Doch von den Piloten bekam er keine Antworten.
Wir wussten überhaupt nichts, weil das, was sie außerhalb des Zauns gemacht haben, haben sie nicht mit denen besprochen, die innerhalb des Zauns waren. Genauso ist es mit den Apache-Hubschraubern und bis heute wissen wir nicht genau, was sie machen. Wir wissen, dass sie Einsätze geflogen sind, dass wir Waffen an Bord luden, dass sie mit Einschusslöchern zurückkamen, dass sie im Kampf eingesetzt wurden, Eskorten flogen, aber zu welchem Zweck genau, haben sie nicht mit uns besprochen. Wenn wir die Piloten nach ihren Erfahrungen mit den Helikoptern fragten, sagten sie, sie dürften mit uns nicht darüber reden. Das ist einfach eines der großen Geheimnisse.
This is one of the biggest kept secrets out there.
Obwohl Shepard als Hubschraubermechaniker nicht direkt an Einsätzen beteiligt war, wuchsen in ihm die Zweifel.
Meine dunkelste Stunde im Irak war, als wir die Hubschrauber startklar gemacht haben, die an der Novemberoffensive in Fallujah teilnahmen. Die Schlacht, die fast nur Ruinen hinterließ und radioaktive Spuren, die heute noch für Missbildungen bei Neugeborenen sorgen.
Die Schlacht um Fallujah ist bis heute ein Sinnbild für das Grauen des Irakkrieges. Es wurde nicht nur Uranmunition eingesetzt, die amerikanischen Einheiten töteten bei dem Einsatz viele Zivilisten, vor allem aus der Luft.
Sie sagten uns damals, sie wollten die Stadt von versteckten Terroristen säubern und befreien. Die Iraker dagegen schilderten eine ganz andere Geschichte, dass die Amerikaner die Stadt komplett in Schutt und Asche legten und sie unter ihre Kontrolle stellten.
Im Lauf des Jahres 2004 gab die amerikanische Regierung ganz offiziell zu, dass keine Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden worden waren. Diese Nachricht drang auch bis zum Militärcamp durch.
Als General Sanchez in unseren Stützpunkt kam und uns bekannt gab, die CIA habe gesagt, dass es nirgends im Irak Massenvernichtungswaffen gebe, da war eine große Stille im Raum. Und wir alle standen da und hatten den gleichen Gedanken. Sie haben uns aufs Kreuz gelegt. Was haben wir hier noch zu suchen? Der Hauptgrund für unseren Einsatz existiert nicht mehr.
Doch der Grund für den Einsatz wurde einfach geändert. Jetzt ging es eben um die Stabilisierung des Landes, so der oberste Kommandeur. Wenige Monate später beendete Andre Shepard seinen ersten Einsatz im Irak und wurde im nordbayerischen Katterbach stationiert. Ausgerechnet in Deutschland, dem Land, das sich durch Bundeskanzler Gerhard Schröder offen gegen den amerikanischen Kriegseinsatz im Irak ausgesprochen hatte. Außerhalb des Stützpunkts fand der Irak-Heimkehrer deutsche Freunde und begann im Internet zu recherchieren.
Dein gesamtes Weltbild wird auf den Kopf gestellt. Als Kinder haben wir wirklich unsere Regierung unterstützt. Wir waren überzeugt, dass Amerika immer auf der Seite der Guten steht. Das hat man uns in der Schule, in der Kirche, in den Medien immer wieder erzählt, dass Amerika immer versucht, alles korrekt zu machen. Und dann herauszufinden, dass deine Regierung, der Inbegriff der Freiheit, all diese Gräueltaten begeht und absichtlich Länder zerstört und das nichts mit dem Schutz der eigenen Leute zu tun hat, das ist schwer zu begreifen. Und ich kann es eigentlich bis heute nicht fassen. Und es macht mich traurig und wütend zugleich, dass wir so betrogen worden sind.
Es gibt ein Video, das die Enthüllungsplattform WikiLeaks im Jahr 2010 entschlüsselte und unter dem Namen Collateral Murder veröffentlichte. Es zeigt den Einsatz eines Apache-Hubschraubers im Irak, dokumentiert durch die Kamera des Hubschraubers. Auch der Funkverkehr wurde entschlüsselt. Es ist nicht Fallujah, nicht die Einheit von Andre Shepard. Aber das Video bestätigt, dass Shepard mit seinen Vermutungen richtig lag. Bei dem Einsatz wird regelrecht Jagd auf Zivilisten, auch zwei Journalisten, gemacht. Als zwei Männer mit zwei Kindern an den Ort des Geschehens kommen und einen Verletzten bergen wollen, werden auch sie aus der Luft liquidiert.
Damals begann ich zu trinken, weil ich versuchte, damit klarzukommen. Ich kann nicht sagen, dass ich die Erinnerungen auslöschen wollte, weil so etwas kannst du nicht auslöschen. Ich suchte irgendetwas, an dem ich mich festhalten konnte, weil deine ganze Welt bricht einfach auseinander und du weißt nicht mehr, was du glauben sollst.
2007 erhielt Shepard seinen zweiten Einsatzbefehl. Er sollte wieder in den Irak, Hubschrauber warten.
Die nächsten 10 Tage waren die härtesten Tage in meinem ganzen Leben. Denn ich wusste, wenn ich da ein zweites Mal runtergehe, muss ich meinen zukünftigen Kindern einmal erklären, warum ich an diesem Krieg teilgenommen habe. Und das müsste ich nicht nur meinen Kindern, sondern auch meiner Familie, den Freunden und vor allem mir selbst gegenüber rechtfertigen. Du musst ja jeden Tag in den Spiegel schauen. Oder du verweigerst den Einsatz und gehst dafür ins Militärgefängnis, dafür, dass du eigentlich das Richtige machst. Oder aber du verlässt das Militär ganz, aber dann musst du dich darauf einstellen, dass du nicht mehr zurück in die USA kannst, weil die Vereinigten Staaten dir eine Fahnenflucht niemals vergeben.
Die US-Government ist sehr unvergiving für Menschen, die stand up to them in that fashion, meaning desertion.
Shepard packte seine Sachen und tauchte bei Freunden im Chiemgau unter. Michael und Michaela Planck gehen bei Andre Shepard ein und aus. Sie sind bis heute seine besten Freunde. Kennengelernt hatten sie sich in einer Kneipe in Prien. Michael Planck, Spitzname der Bäcker, ein Punk. Seine 19-jährige Freundin Michaela, die ihn von der Straße geholt hatte, und der GI in voller Kampfmontur auf Wochenendausflug. Sie mochten sich von Anfang an. Shepard besuchte das junge Paar regelmäßig, half an Wochenenden beim Hausbau. Dann stand er eines Abends vor ihrer Tür.
Er kam und hat gesagt, er ist gegangen. Also es war eine Nacht- und Nebelaktion, dass er raus ist. Und wir wussten es vorher nicht. Also er hat uns nichts gesagt. Es war wirklich, er kam dann mit einem Bekannten das Auto vollgeladen mit seinen Sachen und gesagt, ja, er ist jetzt weg von der Armee. Und wir hatten erstmal so einen kleinen Schock. Okay, wie geht's weiter? Auch, wie weit können wir ihm helfen? Wir hatten damals einen kleinen Sohn. Ich habe gesagt, machen wir uns strafbar, wenn wir ihn aufnehmen, wenn er bei uns wohnt? Ja, aber im Endeffekt fanden wir es alle gut. Wir fanden es sehr, sehr mutig, was er gemacht hat.
Und da haben wir dann halt eben so im Internet so nachgeschaut gehabt, wie weit dass wir uns mit strafbar machen. Wo ich dann ausgesagt habe, ja, eigentlich machen wir uns gar nicht strafbar. Also es passt auch, dass wenn wir ihn aufnehmen. Ja, und dann hat er die ersten 3 Monate bei uns gewohnt, bis er dann halt eben zu Freunden weiter ist und bei denen er dann noch gewohnt hat.
Hätten sie ihn gefunden, hätten sie natürlich mit auf den Stützpunkt genommen und ja, dann eine Verhandlung wegen Desertieren. Von dem her war es uns klar, wir müssen irgendwie schauen, dass sie ihn nicht finden, deswegen verstecken. Und das ist aber ganz schön schwierig, auf dem Land in Bayern einen farbigen Menschen zu verstecken. Weil davon gibt es hier nicht so viele.
Es war ja die Zeit 2007, als es in Bayern viele Razzien gab, um die illegale Immigration zu bekämpfen. Und das mussten wir auch bedenken. Ich brauchte also einen Platz, wo die Leute mich schon kannten. Musste besonders Bahnhöfe meiden, wegen der Bundespolizei und ihrer Kontrollen. Wenn jemand nicht aussah wie ein Deutscher, fragten sie nach den Papieren. Aber wir haben es ganz gut hingekriegt. Es hat sehr gut geklappt. Wir dachten ja nicht, dass es schließlich 19 Monate dauern würde. Also ehrlich gesagt, wir wundern uns bis heute, dass es so gut funktionierte. Aber ich bin einfach froh, dass es gut gegangen ist.
Amazingly it works. Even today we're not exactly sure how it works so well, but we're just glad it did.
19 Monate lang versteckte sich Andre Shepard zuerst bei den Planks in Bernau am Chiemsee, dann in einer Wohngemeinschaft in einem abgelegenen Bauernhaus. Er lebte in ständiger Angst, entdeckt zu werden, benutzte nur Prepaid-Handys, wenn er mit Anwälten oder Friedensaktivisten sprach, wechselte ständig die Telefone. Erst als die Regierung Bush abdankte und der neu gewählte Präsident Obama versprach, den Krieg im Irak zu beenden, wagte er sich aus der Deckung. Er beantragte Asyl in Deutschland. Der renommierte Asylanwalt Reinhard Marx nahm sich seiner Sache an.
Ich fand ihn sehr mutig, ja. Wir wussten ja nicht, ob das NATO-Truppenstatut höherrangig ist als die Genfer Flüchtlingskonvention. Wir wussten nicht im November 2008, als wir den Asylantrag gestellt haben in Hessen und dann in Frankfurt eine Pressekonferenz gegeben hatten, ob er möglicherweise von der US-Militärpolizei beobachtet wird und dass sie dann zugreifen. Und wenn er einmal im Gewahrsam der US-Militärpolizei gewesen wäre, dann hätten wir ihn nicht mehr schützen können. Das haben sie Gott sei Dank nicht getan. Sie haben von Anfang an gesagt, wir respektieren das Verfahren und wir respektieren die Entscheidung der deutschen Regierung. Von daher war das nachträglich dann keine Gefahr. Aber als er sich entscheiden musste, war das sehr mutig. Er ist der Einzige.
In seiner Heimat USA wurde Shepard durch seine Fahnenflucht praktisch zum Outlaw. Sein Vater war schockiert. Die Mutter ahnte, dass sie ihren Sohn so schnell nicht wiedersehen wird. Es ist nicht alleine die drohende Haftstrafe, die Shepard fürchten muss.
Wenn man den Kriegsdienst verweigert, wird man nicht nur bestraft, maximal bis zu 18 Monaten, sondern auch unehrenhaft aus der Armee entlassen. Ich bekomme keine Sozialleistungen mehr, meine bürgerlichen Rechte sind aberkannt. Ich bin gesetzlos. Überall muss ich nachweisen, dass ich Militärdienst geleistet habe, wird danach gefragt. Und wenn ich das nicht kann, bekomme ich den Job nicht. Er wäre ausgegrenzter in der US-Gesellschaft.
Nachdem Shepherd Asyl beantragt hatte, kam er in eine zentrale Flüchtlingsunterkunft in Karlsruhe. Er heiratete und zog mit seiner Frau zurück in den Chiemgau. 2011 lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Asylantrag von André Shepherd ab. Er legte Widerspruch ein, fest entschlossen, die Sache bis zum Ende durchzukämpfen. Die Ehe und so manche Freundschaft hielt dem Druck, der auf André Shepherd lastete, nicht stand. Die Freunde Michael und Michaela Planck aber blieben.
Wenn dann wieder kam, okay, der Asylantrag wurde abgelehnt, oh, okay, dann ist wir zusammengesagt, dass ich gedacht, oh mein Gott, wie geht's jetzt weiter? Dann kam, okay, es wurde Berufung eingelegt, es wird neu verhandelt. Es kostet sehr, sehr, sehr viel Kraft. Das muss man wirklich sagen. Es ist anstrengend, immer wieder auch André zu unterstützen und sagen, hey, du packst es trotzdem und mach weiter und ihn auch wieder aufzufangen und aufzubauen.
Ja, so das ist, was ich aber angefangen habe, diese Entwicklung.
Und du musst das so machen, dass sich das auf Deutsch auch anschauen lässt.
André Shepherd zeigt Michaela den Entwurf einer Website, mit der er andere Soldaten über seinen Fall informieren will. Michaela, die Mutter zweier Kinder, wirft einen ersten Blick auf den Entwurf.
Und ich sage immer, obwohl ich fast 10 Jahre jünger bin als er, bin ich so seine Ersatzmama hier in Deutschland. Weil seine Mama ja in den USA ist und er hier so ganz allein ist und er wirklich wegen jedem Problem zu mir kommt. Und deswegen sage ich, ich bin so die Ersatzmama.
Shepherd hat sich mit Hilfe der Freunde ein neues Leben aufgebaut, sich selbst Deutsch beigebracht, den deutschen Führerschein gemacht, eine Ausbildung zum Fachinformatiker abgeschlossen, eine Arbeit und eine neue Wohnung gefunden.
So einen Fall hat er Deutschland noch nicht gehabt. Und dann diesen Schritt zu machen, komplett alleine, keine Familie, die wo eigentlich hinter ihm steht, die wo selber, ich denke mal, in Amerika sich sehr viel anhören müssen, da habe ich auch großen Respekt davor.
Ja, oder willst du morgen Mittag mitgrillen?
Na, ich muss schauen, weil der Benedikt möchte mich auch auf die Bürger gehen.
Okay.
Es ist ein warmer Tag im Chiemgau. Michaela Planck muss weiter zu einem ehrenamtlichen Einsatz bei einem Fest der örtlichen Wasserwacht. Michael Planck packt die Koffer für den Urlaub. André Shepherd ist verabredet zum Bergsteigen.
Das lustige Sache mit der Chiemgau ist, dass alle Leute kennen fast alles. Sie kennen die kompletten Geschichte aus, von vorne nach hinten. Und sie handeln mich so wie ein normales Nachbarn. Und ich finde das echt spitze.
Shepherd fühlt sich in Deutschland längst zu Hause. Viel wohler, sagt er, als er sich je in seiner Heimat gefühlt hat. Die schöne Gegend am Chiemsee mit den Bergen und grünen Wiesen könnte einen fast vergessen lassen, was ihn hierher verschlagen hat und dass er schon bald wieder vor den Europäischen Gerichtshof treten wird, um aus dem Mund der Generalanwältin zu hören, wie es in seinem Fall weitergeht.
Being part of something like this is
an so etwas teilzuhaben ist gut und schlecht, um ehrlich zu sein. Auf der einen Seite sagen viele Leute, das ist super, du hilfst vielen anderen damit. Aber auf der anderen Seite hast du eine Menge Leute gegen dich. Auch viele Landsleute, die dir vorwerfen, dass du eines der größten Experimente der letzten 300 Jahre, also die Vereinigten Staaten von Amerika, untergräbst und verrätst. Es zerreißt dich innerlich, weil du nicht wirklich weißt, wie du das hinkriegen sollst.
Zu meiner Rechten Reinhard Marx, der ihn vertritt, und ganz links Bernd Hesovic von Pro Asyl.
Shepherd hat sich entschieden, gegen die Kriegsführung der USA anzutreten und bis in die höchsten Instanzen für sein Recht auf Asyl in Europa zu streiten. Wie ernst es ihm damit ist, wurde am 25. Juni dieses Jahres deutlich. André Shepherd sitzt nach der mündlichen Verhandlung vor dem EuGH gemeinsam mit seinen Unterstützern im Gewerkschaftshaus in Luxemburg vor Journalisten.
For me personally, today was a very important day. It was a historic day.
Es ist für mich persönlich ein sehr wichtiger, ein historischer Tag, eine Wegmarke in der Geschichte der Menschheit, weil Regierungen zusammenkommen, um die Menschenrechte eines Soldaten, speziell unter dem Aspekt ihres eigenen Gewissens, zu diskutieren. Der Grund, warum das so wichtig ist, historisch wurden Soldaten immer nur als Werkzeuge angesehen, die nicht fürs Denken bezahlt werden. Ihre Gefühle müssen immer zurücktreten im Dienst für das große Ganze der Nation, der sie dienen.
Die Rechtssache C-472-13 André Lawrence Shepherd gegen Bundesrepublik Deutschland wird in wenigen Monaten vom Europäischen Gerichtshof entschieden und anschließend an das Verwaltungsgericht in München zurückverwiesen. Ein Urteil ist nicht vor 2015 zu erwarten.
But I don't want to take too long. I'm sure everybody wants to ask questions, so I will leave it at that for right now. And thank you for coming.
Der amerikanische Deserteur. Andre Shepherds Kampf um politisches Asyl in Deutschland von Ina Kraus.